mir eine Sache erzählt, die hat mit der Losung, mit dem Lehrtext zu tun. Wer auch immer sich noch fragt, haben wir es ja gerade erst gehört.
So die Geisterprüfung.
Ganz genau. Einmal hatten wir diesen Vers aus dem Alten Testament, dass Gott die Vorhersagen der Wahrsager und Weissager zunichte macht. Das ist ja jetzt wieder bald Jahreswechsel. Und das ist die Zeit, wo man ganz besonders wieder hofft, irgendwelche Weisungen für die Zukunft zu kriegen. Und wo tausende Menschen nicht Gott suchen, sondern durch solche Wahrsagefakte oder indem sie selber zu Leuten gehen, von denen sie hoffen, dass die eine Verbindung zu der unsichtbaren Welt haben, Hilfestellung oder Weisung zu suchen für das, was im neuen Jahr auf sie zukommt. Ich hoffe, uns ist das klar, dass das nicht der Weg ist. Es ist ja ganz wichtig zu beachten, was Gottes Wort dazu sagt. Wir haben ja ganz klar in den dritten und fünften Buch Mose die Warnungen Gottes über solche Dinge, aber auch in den Geschichts- und Prophetenbüchern viele Beispiele, dass das ein falscher und verführerischer Weg ist. Es ist nicht immer so leicht erkennbar, was zu diesen gefährlichen Wegen oder Quellen gehört. Es ist nicht immer so leicht zu erkennen. Und deswegen ist diese Warnung aus dem Lehrtext, was wir eben gehört haben, dass wir die Geister prüfen sollen, so wichtig. Amir hat mir erzählt, dass er in der letzten Zeit intensiv gebetet hat, dass Gott sich ihm zeigt. Dann hatte er drei Begegnungen und er hat den Rat gesucht, ob das wirklich von Gott ist. Und er hat berichtet von zwei Begegnungen, nachdem er ihn, also Gott gesucht hat und gesagt hat, hey, bitte zeige dich mir. Hat er zweimal Begegnungen gehabt, so ähnlich wie das in dieser Weihnachtsgeschichte ist, von diesem russischen Schuster, der ebenfalls gebetet hat und gesagt, hey, du hast dich doch den Hirten gezeigt und diese Weisen hatten Begegnungen mit dir. Bitte, besuch mich doch auch. Und dann an einem Tag kommen lauter bedürftige Leute. Ein kleines, frierendes Waisenkind und ein hungriger Bettler und eine alte Frau, die nicht vernünftig gekleidet ist. Jedes Mal, wenn es an seiner Tür klopft, hofft er, dass jetzt Jesus vor der Tür steht. Und dann sind es immer bloß bedürftige Menschen. Und so vergeht der Tag und der Abend und so ganz traurig, dass Gott nicht auf ihn gehört hat. Und in seinem Gebet sagt er das auch. Ja, hattest du nicht versprochen, zu mir zu kommen, aber du warst wirklich da. Und in der Nacht träumt er, weil Jesus wirklich zu ihm kommt. Er beklagt sich nochmal und sagt, ich hatte doch erwartet, dass du gestern direkt zu mir kommst. Und Jesus antwortet ihm und sagt,
ich war so laut.
Gleich mehrmals hast du mich nicht erkannt. Und hat ihn erinnert an das Wort, was Jesus gesagt hat in Matthäus Evangelium, was er einem dieser Kleinen getan hat, habt ihr mir getan. Und ich war krank und er hat mich besucht oder im Gefängnis und hat mir geholfen. Und dann hat es aber auch gehört, Jesus ist ihm begegnet, aber bedürftigen Brüdern und Schwestern. Und Amir hatte wirklich zwei genau gleiche Erfahrungen gemacht. Also unterwegs war, dass Menschen direkt auf ihn zugekommen sind und haben ihn um Hilfe gebeten. Und das, was er machen konnte, hat er gemacht. Und in einem Fall war das so, dass im nächsten Moment diese Frau weg war. Er hat sich im Moment umgedreht und als er sich wieder zu ihr zurückwendet, ist sie weg. Dann wollte er von mir wissen, was ist das? Hat sich Gott ihm auf diese Weise gezeigt. Und er hatte von einer dritten Begegnung erzählt. Zwei Leute sind zu ihm gekommen, direkt zu ihm nach Hause und wollten mit ihm reden und haben ihm sogar eine Bibel angeboten. Er war unsicher und hat gesagt, ich habe eine Bibel. Und sie haben mir Fragen gestellt und er hat alles beantwortet. Dann hat er ihnen Fragen gestellt. Ganz einfach Fragen zu Jesus. Das konnten sie ihm nicht beantworten. Ich habe, so wie er das erzählt hat, gesagt, nach allem, was ich, wie du mir das berichtest, sind die ersten zwei Begegnungen ganz klar von Gott. Und das dritte sind wahrscheinlich Zeugen Jehovas gewesen.
So,
das hat er mir bestätigt. Ja, genau, das haben sie auch haben sie gesagt. Und da wird deutlich, dass wenn wir Gott suchen, und er antwortet uns, dann der Teufel genau dasselbe versucht, um seine Dinge mit einzuschieben. Deswegen ist es so wichtig, dieses Wort zu kennen und in der Gemeinschaft der Gläubigen zu leben. Und so funktioniert dann auch diese Prüfung, wenn Gott uns beauftragt, dass wir die Geister prüfen sollen, ob sie von Gott sind. dann kann es sein, dass wir das nicht sofort von Anfang an wissen. Manches ganz ähnlich ist, aber Gottes Wort und sein Geist und die Gemeinschaft der Gläubigen werden uns sicher machen, aus welcher Quelle. Deswegen wollen wir auch heute die Gelegenheit nutzen, das Wort Gottes ernst zu nehmen. Ich lese uns aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 35. Ich lese die letzten beiden Verse von Kapitel 34 noch dazu. Forschet nach im Buche des Herrn und leset. Es fehlt nicht eines von diesen, keines von das andere. Denn mein Mund, er hat es geboten und sein Geist, er hat sie zusammengebracht und er selbst hat ihnen das losgeworfen und seine Hand hat es ihnen zugeteilt mit der Messschnur. Ewiglich werden sie es besitzen, von Geschlecht zu Geschlecht daran wohnen. Die Wüste und das dürre Land werden sich freuen und die Steppe wird verlocken und aufblühen wie eine Narzisse. Sie wird in voller Blüte stehen und verlocken, ja, verlockend und loben. Die Herrlichkeit des Libanon ist dir gegeben, die Pracht des Karmel und Sarons. Sehen werden sie die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes. Stärke die schlaffen Hände und befestigt die wanken Knie. Sage zu denen, welche zaghaften Herzen sind, seid stark, fürchtet euch nicht. Siehe, euer Gott kommt, Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und aufjauchzen wird die Zunge des Stummen. Denn es brechen Wasser hervor in der Wüste und Bäche in der Steppe und die Kimmung wird zum Teich und das dürre Land zur Wasserquelle. An der Wohnstätte der Schakale, wo sie lagern, wird Gras neben Stroh und Binse sein. Denn dort wird eine Straße sein und ein Weg, und er wird der Heilige Weg genannt werden. Kein Unreiner wird darüber hinziehen, sondern er wird für sie sein. Wer auf dem Wege wandelt, selbst Einfältige werden nicht irre gehen. Dort wird kein Löwe sein und kein reißendes Tier wird ihn ersteigen, noch da gefunden werden. Und die Erlösten werden darauf wandeln. Und die Befreiten des Herrn werden zurückkehren und nach Zion kommen mit Jubel. Und ewige Freude wird über ihrem Haupt sein. Sie werden Wonne und Freude erlangen und Kummer und Seufzen werden entfliehen. Wenn ich den Text so lese, dann denke ich zuerst, was für ein schwieriger Text. Weil er sofort bei mir die Frage wächst. Wenn wir diese zentralen Verse einmal lesen, dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden, dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und aufjauchzen wird die Zunge des Stummen, dann können wir zwar eindeutig sagen, das ist schon, denn alle diese Dinge, die hier genannt werden, sind in Jesus Christus erfüllt worden. Aber gleichzeitig müssen wir feststellen, das ist angebrochen mit seinem Kommen, aber es ist nicht vollständig durchgebrochen, denn auch heute leben Millionen Blinde, Lahme, Taube, Stumme. Ich habe mich fast jeden Tag mit einer Schwester, die Gott vor vielen Jahren aus der schweren Alkoholabhängigkeit ausgerettet hat und die ihm seit dieser Zeit treu nachfolgt. Aber in ihrer Trinkzeit ist sie einmal nachts vom Auto angefahren worden und ist seit dieser Zeit gelähmt. Und jetzt, das ist schon 20 Jahre her, hat sie so viele Folgeerkrankungen. Die Nieren funktionieren nicht richtig. Sie hat große Löcher in der Haut. Viele Dinge, die in ihrer Familie sich damals angefangen hatten, zum Guten zu wenden, sind an ein Ende, wo sie jeden Tag kämpft, weil sie mit den Grenzen des Gesundwerdens konfrontiert wird. Ich weiß, was das ist, wenn die Augen der Blinden aufgetan werden. Ich habe das gleich mehrmals in meinem Leben erlebt. Ich war 15 Jahre alt, als es das erste Mal gelungen ist, durch eine moderne Brille mein linkes Auge so weit zu aktivieren, dass ich tatsächlich räumlich sehen konnte. Ich weiß noch, dass ich fast gestürzt bin, als ich aus der Tür des Optikers herausgegangen bin, weil ich noch gar nicht mit diesem neuen Sehen umgehen konnte. Und vielleicht 10 Meter weiter von der Tür war eine kleine Hauslücke und da stand war ein großer Strauch. Und ich habe das erste Mal in meinem Leben gesehen, wie die Blätter hintereinander angeordnet. Ich hatte bis dahin alles gesehen, aber so
da
wie auf
unser
dem Papier. Und ich bin minutenlang staunend davor stehen geblieben, weil ich dort das erste Mal das Wunder erlebt habe, wenn die Augen aufgetan werden. 6 Jahre vorher, während der Chemotherapie, ist dann innerhalb von wenigen Stunden mein gesundes Auge kaputt gegangen. Ich habe in Panik 10-mal die Schwestern rangeklingelt, weil ich gemerkt habe, dass das dicht wird. Und als sie 3 Stunden später endlich den Augenarzt an meinem Bett hatten, war das Auge schon ganz dicht, weil ich beim nächsten Tag. Da habe ich dann beruhigt und haben gesagt, kein Problem, wir operieren das. Dann sind 2 Tage später operiert worden. Ich kann mich gut erinnern, alle Ärzte standen erwartungsvoll um mich herum, als der Verband abgemacht wurde. Da sollte ich das linke Auge zuhalten. Und da war nichts außer ein weißer Fleck. 3%. Und dann das helle und dunkel erschienen. Die Wochen danach, wo ich jeden Tag in der Augenklinik saß, zwischen 20, 30 Patienten, wurde man aufgerufen in irgendeinem Zimmer. Die Nummern waren so groß, extra in roter Farbe über den Zimmern und ich konnte sie nicht sehen. Bis ich ganz wunderbar, ganz nah dran. Und dann das Wunder, dass ich ein Jahr später mit dem linken Auge, was immer so schwach war, mit einem Mal 100% sehen konnte. Und das nächste Wunder, dass ich nach 3 Jahren und mehreren Operationen mit dem rechten Auge heute wieder so gut sehen kann wie vorher. Und dass ich heute, nach 6 Jahren, mit beiden Augen besser sehen kann als jemals vorher. Jetzt weiß ich, was das heißt, dass man dann zur Freude springt und jubelt. Und wir lesen ja von den Männern und Frauen, die damals Jesus begegnet sind. Die Frau, die 12 Jahre blutflüssig war. Und die Aussätzige. Und der Gelähmte, der durch das Dach runtergefallen ist. Und die Blinden, die Jesus angehört. Oder die Stumme, der wieder spricht. Alle diese Dinge sind geschehen. Und doch wartet die ganze Erfüllung dieser endgültigen Freude heute. Oder warten alle Menschen noch auf die endgültige Freude? Deswegen bleibt unsere Frage, wann, Herr? Die Bibel ist voll solcher Verheißungen. Und deswegen werden wir aufgefordert, forsche doch in dem Buche des Herrn und lese. Es fehlt keines von dem, was vorhergesagt ist und nichts davon wird vermisst. Wir brauchen das Forschen in der Heiligen Schrift, weil unsere Erfahrung uns diese Tatsache zumachen will, dass jede Verheißung Gottes ja und Amen ist. Also wir brauchen diese Auffrischung unserer Erinnerung, dass alles, was Gott jemals versprochen hat, auch tatsächlich passiert. Wir brauchen das, damit wir das im Glauben festhalten. In den Momenten, wo das angegriffen wird oder wo Ungläubige uns davon überzeugen wollen, dass das Ganze ja nicht stimmt. Und dann, ihr Lieben, wenn wir das festhalten, wenn wir das Buch ernst nehmen, wenn wir diesen Jesus, in dem das ganze Wort Gottes lebendig geworden ist, als unseren Herrn und Retter, als unseren Freund und Führer in unserem Alltag festhalten, dann werden wir merken, dass das Wort Gottes lebendig und wirksam ist. Und dann erfüllt sich, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat. Ihr werdet größere Dinge tun als ich. Ich habe vorhin ja bewusst Beispiele aus den Evangelien gesagt, wie der Herr Jesus selber Wunder getan hat, die diese Verheißung Gottes erfüllen. Aber es hat sich fortgesetzt bei seinen Jüngern. Denken wir an Johannes und Petrus, die dem Lahmen am Tempel begegnen und sagen im Namen Jesu Christi, Erde. Und dieser Mann, der vorher niemals
gelobt
hat, steht nicht nur, sondern springt und lobt. Und das Evangelium in die Lüge verdrehen will, der Zauberer Elimas, dem der Apostel begegnet und ihm widersteht und er wird mit Blindheit geschlagen und jedermann kann sehen, dass er die Menschen vorher in die falsche Richtung geführt hat und von einem Moment auf den nächsten wird er blind und jeder Mensch, der vorher auf ihn gehört hat, kann verstehen, dass er die Menschen in die falsche Richtung geführt hat. Denn auch das gehört zu den Wundern, die Gott tut. Wir lesen von Jesus immer wieder, weil er ihre Gedanken kann, sprach er. Und widersteht ihr denen, die hochmütig oder eigenwillig oder mit eigenen Ideen über Gott andere Menschen in die Irre führen. Und deswegen lesen wir, sage zu denen in unserem heutigen Text, Vers 3 und 4, stärkt die schwachen Hände und befestigt die wankenden Knie, sagt zu denen, welche zaghaften Herzen sind, seid stark, fürchtet euch nicht, denn siehe, euer Gott kommt, Rache kommt, die Vergeltung Gottes, er selbst kommt und wird euch retten. Die Wunder Gottes sind nicht nur, dass Menschen wiederhergestellt werden, sondern auch, dass Böses gestoppt wird. Und auch das hat sich über die Zeit der Apostel bis heute fortgesetzt. Nicht nur Jesus hat Wunder getan und Tote auferweckt, sondern auch seine Nachfolger. Nicht nur Jesus hat das Böse besiegt, sondern auch seine Nachfolger. Und das, ihr Lieben, darf uns Mut machen bis auf den heutigen Tag. Und beide Dinge gehören immer zusammen. Den Schwachen aufzuhelfen und das Böse einzukämpfen. Wenn in der Gemeinde der EU-Christenheit sich Leute zusammengetan haben, um den Heiligen Geist zu betrügen, dann gehen die Apostel dagegen und bestrafen das im Namen Jesu. Deswegen ist unsere Frage, wann, Herr, wann wirst du kommen? Wann wirst du diese ganzen Segnungen endgültig machen? Eben immer auch die Frage, wann, Herr, wirst du kommen, um dem Bösen ein Ende zu machen? Und da haben wir die Antwort im Neuen Testament, dass nämlich das Verziehen der Wiederkunft Jesu, also das Verschieben der Wiederkunft Jesu, nicht ein Verschieben ist, weil Gott sich das anders überlegt hat, sondern ein Zeichen seiner Gnade, weil er nicht will, dass Menschen verloren gehen, sondern umkehren und gerettet werden. Und deswegen, wenn wir wirklich wollen, dass sich seine Ankunft beschleunigt, dann muss diese gute Nachricht von Jesus Christus nach Hause. Dann müssen Menschen, die das noch nicht wissen, von dieser Möglichkeit erfahren, dass es Frieden mit Gott gibt, durch das Blut Jesu Christi, was am Kreuz vergossen ist. Das darf, das muss unsere Botschaft sein, auch und gerade in dieser Adventszeit. Weil wir wissen, die Gestalt dieser Welt vergeht, die Erscheinungsform dieser Welt wird vergehen. Aber wir sollen uns nicht fürchten. Wir müssen uns nicht mit in die große Menge derer einreihen, die nur Schlimmes erwarten. Sondern wenn wir diese schlimmen Zeichen sehen, die um uns herum passieren, und das ist egal, politisch, wirtschaftlich oder ökologisch, alle diese Dinge sind der Hinweis, dass unsere Erlösung nahe kommt. Weil das, was mit Jesus angefangen hat, sich vollständig erfüllt. Deswegen dürfen wir auch in die vor uns liegende Zeit mit Freude gehen.